Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ja, lay your burdens down, leg deine Sorgen ab. Ich möchte mit uns heute über Zweifel sprechen. Wir alle haben doch so unsere Zweifel an Gott. Wenn wir auf die Zukunft der Welt schauen, fragen wir uns, Gott, was hast du vor, was tust du oder was tust du auch nicht? Wenn wir auf die Geschichte schauen, stellen wir ähnliche Fragen, haben ähnliche Zweifel. Gott, was hast du da bloß alles getan oder was hast du gelassen? Wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, auch jetzt gerade in diesem Moment, Gott, was tust du eigentlich? Oder auch nicht. Wir alle haben doch so unsere Zweifel an Gott. Außer du zweifelst gar nicht. Es gibt aber einen, der ist bekannt als der berühmteste Zweifler der Weltgeschichte, würde ich sagen. Sein Name ist Thomas. Auch ein berühmter Name, so in Babyboomer-Zeiten hier bei uns in Deutschland. Aber ich rede vom biblischen Thomas, der lebte vor ungefähr 2000 Jahren in Israel und dort war einer der engsten 12 Nachfolger von Jesus. Er folgte ihm nach und dennoch oder deswegen hat er nicht weniger Zweifel. Er fällt durch so 3 Momente besonders auf. Die Geschichten sind im Neuen Testament der Bibel, also die Zeit dann mit Jesus. Und im Johannesevangelium, ab Kapitel 11, fällt Thomas das erste Mal auf. Aber da noch für eine Art Entschlossenheit, würde ich sagen. Jesus hat von seinem Freund Lazarus gehört, dass der verstorben war. Und er wollte nun wieder ihn besuchen und sein bis dato wohl größtes Wunder vollbringen. Er wollte Lazarus von den Toten wieder aufwecken. Und die Nachfolger von ihm, seine Jünger, meinten, das ist keine gute Idee, wieder zurückzugehen, weil in dem Gebiet, wo wir gerade waren, dort wollten sie dich doch auch gerade töten, sogar steinigen. Und er war aber entschlossen zu gehen und Thomas fällt an dieser Stelle auf als derjenige, der auch entschlossen ist zu gehen, aber auf eine andere Art und Weise wie Jesus. Er sagt nämlich, lass uns mit ihm gehen, lass uns mit ihm sterben. Thomas hat also so seine Zweifel daran, inwiefern sie lebend wieder aus dieser Situation rauskommen sollen, wenn sie durch dieses gefährliche Gebiet gehen. 3 Kapitel später fällt Thomas wieder auf. Im Johannesevangelium, Kapitel 14, da hält Jesus gerade seine Abschiedsreden beim letzten Abendmahl. Und er spricht mit seinen Jüngern darüber, dass er, nachdem er verraten, gekreuzigt, begraben wurde, nachdem er gestorben ist, an einen Ort vorausgehen wird, und zwar in das Haus seines himmlischen Vaters. Und dort wird er auch einen Platz für sie, für seine Nachfolger vorbereiten. Und wenn alles vorbereitet ist, dann wird er zurückkommen und auch sie zu sich holen. Den Weg dahin kennen sie ja, sagt Jesus fast schon so offensichtlich, aber für einen Thomas vielleicht auch provokant. Weil Thomas dann widerspricht und sagt, wir wissen nicht mal, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und die unvergesslichen Worte Jesu sind, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Thomas hat so seine Fragen, er hat so seine Zweifel. Wie wird das alles einmal vonstatten gehen? Aber der dritte Moment, wo er dann wirklich sich verewigt mit dem Spitznamen Thomas der Zweifler oder sogar der ungläubige Thomas, ist wiederum ein paar Kapitel später im Johannesevangelium, Kapitel 20, nachdem Jesus tatsächlich verraten, gekreuzigt und hingerichtet wurde. Da erscheint Jesus seinen Jüngern und alle sind dort, außer Thomas. Jesus erscheint ihnen, tritt mitten in ihre Mitte, obwohl sie ängstlich nach all dem, was passiert war, sich hinter verschlossener Tür verstecken. Doch Jesus tritt in ihre Mitte und er begrüßt sie. Shalom. Das heißt, Friede sei mit euch. Und er zeigt ihnen seine Hände, die Narben in seinen Händen. Er zeigt ihnen seine Seite, die Narbe in seiner Seite. Und er ermutigt sie und sie glauben. Sie erzählen natürlich Thomas davon, sagen, wir haben den Herrn gesehen. Aber er sagt, ich glaube das erst, wenn ich selber ihn mit meinen eigenen Augen sehe. Wenn ich meinen Finger in seine Hand lege, in seine Seite lege. Thomas kann das nicht glauben. Er hat seine Zweifel. Und ich finde das so toll, wie die Bibel offen und ehrlich, so auch mit viel Wiedererkennungswert für jeden von uns, über Zweifel spricht. Als wäre die Bibel auch für uns geschrieben, heute noch. Weil diese Zweifel sind nachvollziehbar. Die ganze Bibel hat immer wieder Momente, wo sie ganz offensichtlich von den Zweifeln der Menschen spricht. Viel öfter, als irgendwie von großem Glauben zu prahlen, spricht sie von Zweifeln. Und wir als Gemeinde, wir haben gerade eine Themenreihe, wo wir beten lernen möchten, anhand der Psalmen. Die befinden sich in der Mitte der Bibel und in der Mitte wiederum dieser Psalm, in Psalm 73 von diesen 150 Psalmen, da geht es auch um Zweifel. Und wir dürfen anhand dieses Psalms, dieses Gebets oder dieses Gebetsliedes lernen, Zweifel zu beten. Unsere Zweifel zu beten. Denn auch dort, im Alten Testament der Bibel, bevor Jesus kam, gab es schon Menschen mit Zweifeln. Und in dem Fall war es der Chorleiter Asaf. Er war vielleicht sogar ein Prophet, so wird er auch an manchen Stellen bezeichnet, als ein Seher. Aber vor allem war er Chorleiter zur Zeit von König David und Salomo im Tempel. Er war für die Anbetung zuständig. Und in Psalm 73 geht es für ihn um Zweifel in Bezug auf Gottes Gerechtigkeit. Und ich möchte gerne mit euch den ganzen Psalm 73 einmal lesen. Bei der Hälfte machen wir einmal Stopp. Also Psalm 73, ab Vers 1. Ein Psalmlied von Asaf. Ich weiß, Gott ist gut zu Israel, zu denen mit reinem Gewissen. Aber ich wäre fast gestolpert, um ein Haar wäre ich gestürzt. Als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht, wurde ich selbst auf die Maulhelden neidisch. Sie leiden keine Qualen, sie sind gesund und wohlgenährt. Sie sind frei von den Lasten gewöhnlicher Menschen und werden nicht mit den anderen geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz wie eine Kette am Hals. Gewalt umhüllt sie wie ein Gewand. Aus dem Fett glotzt ihr Auge hervor, Einbildungen überfluten ihr Herz. Höhnisch und boshaft reden sie, setzen zynisch Menschen unter Druck. Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf. Ihre Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft selbst Gottes Volk ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Wie will der Höchste das wissen? Ja, das sind die, die Gott verachten. Ungestört mehren sie ihre Macht. Ganz umsonst hielt ich mein Herz rein, wusch in Unschuld meine Hände. War ich doch geplagt den ganzen Tag und bin jeden Morgen schon gestraft. Hätte ich gesagt, ich will ebenso reden, dann hätte ich deine Kinder verraten. Da dachte ich nach, um das zu begreifen. Es war eine große Mühe für mich. Bis hierhin erstmal. Asaf betet seine Zweifel aus. Und auch wenn er im ersten Vers noch so beginnt, Gott ist gut zu dem mit reinem Gewissen. Zu denen, die gottesfürchtig sind, die Gott lieben, die sich versuchen, danach zu halten, was sein Wille ist, die alles in allem versuchen, liebevoll zu leben, demütig, dienend, großzügig. Gott ist gut zu denen, die rein Gewissen sind. Aber warum scheint es auch den Gottlosen gut zu gehen? Und er redet hier nicht von irgendwelchen Ungläubigen, sondern er zählt das richtig auf. Gewalttätige, Spötter, Stolze, Leute, die andere verführen, die andere unter Druck setzen. Warum geht es selbst denen gut? Er stellt berechtigte Fragen, auch zeitlose Fragen. So eine Frage für die ganze Menschheitsgeschichte. Warum geht es den Bösen oft doch so gut? Warum geht es den Guten doch oft so schlecht? Es wurden darüber schon viele Romane und so geschrieben. Habt ihr die Geschichte von Graf von Monte Cristo gehört? Kennt die jemand von euch? Okay, ich habe die selber noch nicht gelesen. Aber die Geschichte handelt sehr davon. Ich will nicht alles gutheißen, was letztlich in der Geschichte so passiert. Aber man sieht, wie einer, der eigentlich Gutes möchte, ja, darunter leidet, dass es doch Böse auf der Welt gibt, die für ihn nichts Gutes möchten. Und dann in seinem Fall auch wiederum, in ihrem Fall wiederum, scheinbar erstmal richtig gut damit davonkommen. Schaut hier jemand gerade Fußball oder so? Ich hoffe nicht. Okay, okay. Monte Cristo noch mal kurz nachher. Ja, ja. Also gut. Darfst du. Also es gibt viele, die sich mit dieser Frage schon beschäftigen. Warum kann das sein, dass es schlechten Menschen scheinbar gut geht und den Guten doch oft so leiden? In Asafs Fall kommt er zu einer Erkenntnis. Und wir lesen weiter die zweite Hälfte des Psalms. Nochmal Vers 16. Da dachte ich nach, um das zu begreifen. Es war eine große Mühe für mich, bis ich in Gottes Heiligtum ging und dort ihr Ende bedachte. Ja, du stellst sie auf rutschigen Grund und stürzt sie in ihr Verderben. Wie plötzlich waren sie vor Entsetzen erstarrt. Sie alle nahmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, wenn du aufstehst, ihr Bild. Als mein Herz verbittert war und ich stechenden Schmerz in den Nieren verspürte, da war ich dumm und ohne Verstand. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Doch ich gehöre immer zu dir. Du hältst mich an der rechten Hand. Mit deinem Rat leitest du mich und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir wünsche ich mir nichts auf der Erde. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott auf ewig der Fels meines Herzens und mein Teil. Ja, wer sich fern von dir hält, geht zugrunde. Du bringst ihn zum Schweigen, der dir die Treue bricht. Doch mir tut Gottes Nähe gut. Ich fand meine Zuflucht bei Jahwe, dem Herrn. Nun will ich erzählen von all deinem Tun. Asaf erkennt, dass er scheinbar verblendet war. So wie wir Menschen oft gut darin sind, hat er einfach darauf geschaut, was er so mit seinen Augen sah. Den Wohlstand, vielleicht auch die Gesundheit der Bösen, denen es doch eigentlich schlecht gehen müsste für das, was sie tun. Er sah nur auf das, was er mit seinen Augen sah. Aber er erkannte, dass Gott viel tiefer schaut, viel weiter schaut. Gott schaut auf die Herzen der Menschen. Er sieht, wo wirklich Treue ist oder wo Verachtung ihm gegenüber ist. Und er sah vom Ende her, dass Gottes Gerechtigkeit doch siegt. Dass er schon gerecht richten wird über die Taten der Menschen. Und ihn überkommt eine Dankbarkeit. Eben beschimpft er sich selber noch, ich war so dumm, ich war ohne Verstand, dass ich das nicht sehen konnte. Aber letztlich preist er Gott dafür. Gott, danke, dass ich dich doch hab. Dass trotz meiner Verblendung du mir wieder Erkenntnis gezeigt hast. Dass du mir Antwort zu meinen Zweifeln gegeben hast. Letztlich hast du mich gefunden in meinen Zweifeln. Er sagt das so schön, es war eine große Mühe für mich, bis ich ins Heiligtum ging. Und dort, als er zu Gott ging, da fand ihn Gott in seinen Zweifeln. Ich glaube, Gott findet uns alle in unseren Zweifeln. Ich bin jetzt seit 5 Jahren hier in der Gemeinde und habe einige pastorale Gespräche geführt und habe von Anfang an gemerkt, wie viel Zweifel doch auch hier in der Gemeinde so kursieren. Auf persönlicher Ebene, wie jeder doch so seine Zweifel mit sich rumträgt, seine Zweifel gegenüber Gott. Ich selber habe auch meine Zweifel. Wenn ich beispielsweise für jemanden bete und ein großes Wunder erwarte und es nicht so geschieht, wie ich glaubte. Und dann könnte ich mich, oder du dich auch, fragen, wie komme ich da weiter, wie komme ich raus aus meinen Zweifeln? Aber Gott findet uns darin. Gott begegnet uns darin. Glaube ist ein Geschenk von ihm, den er schenkt, das er gibt, freimütig, aus Gnade heraus, in unseren Zweifeln. Glaube ist ein Geschenk, wie Liebe auch ein Geschenk ist. Wir können es uns nicht erkaufen, wir können es uns nicht verdienen. Wir können nicht hart dafür arbeiten. Manche Dinge im Leben, die sind einfach nur geschenkt. Ich stelle mir so vor, als Vergleich, ein Bild, wenn du dich auf einer einsamen Insel befindest. Natürlich kannst du, bis die Patronen ausgehen, Leuchtfeuer nach oben schießen, dass dich jemand findet. Aber irgendwann kannst du einfach nichts mehr machen. Du bist verloren auf dieser Insel. Und so fühlen sich manche von uns auch mit Zweifeln, die wir haben. Wir kommen alleine dort nicht weg. Wir müssen gerettet werden. Jemand muss kommen und uns dieses gnadenvolle Geschenk machen. Hier, ich schenke dir neuen Glauben. Ich schenke dir neuen Glauben. Das Einzige, was wir tun können, ich gebe uns jetzt mal so 3 Tipps. Ich habe sie OMG genannt für die Jungen unter uns. Aber es steht nicht für oh mein Gott, sondern wir können offen sein, wir können uns mitteilen und geduldig können wir sein. Wir können offen sein, indem wir nicht unsere Arme verschränken, Gott gegenüber, in unseren Zweifeln. Ich sehe, ein paar von euch sitzen hier mit verschränkten Armen. Offen sein, uns nicht verschließen, Gott gegenüber. Wenn wir mit unseren Zweifeln unterwegs sind, dass wir doch irgendwie eine Offenheit dafür behalten, dass Gott mit uns redet, dass Gott durch Menschen oder durch die Bibel mit uns redet, weil er uns doch finden möchte. Offen sein, uns mitteilen. Wenn wir auf Thomas schauen, er teilt seine Zweifel mit. Wenn wir auf Asaf schauen, er schreibt ein ganzes Gebetslied über seinen Zweifel. Wenn wir in die Bibel schauen, berühmte Persönlichkeiten, einer der berühmtesten Leidensgeschichten von Hiob, kapitellang teilt er sich mit, wie es ihm geht. Er teilt sich anderen Menschen mit, bezüglich seiner Zweifel, er teilt sich aber vor allem auch Gott mit. Uns mitteilen. Das hilft in Momenten des Zweifelns. Mit Gott vor allem auch zu ringen, das gehört zu unserem Menschsein dazu, wie sonst wenig anderes. Das ist unsere Natur, mit Gott zu ringen. Das auserwählte Volk Israel hat daher auch seinen Namen, Israel. Mit Gott kämpfen. Jakob bekam diesen Namen, als er eines Nachts mit Gott rang, uns damit befassen. Gott, wie bist du? Wie sind deine Wege? Warum sind sie so höher und anders als meine Wege? Uns mitteilen, vor allem auch im Gebet. Aber letztlich geduldig sein. Wir können versuchen, uns nicht zu verschließen und eine Offenheit zu bewahren. Wir sollten versuchen, uns mitzuteilen, was in uns drin eigentlich vorgeht mit unseren Zweifeln. Aber letztlich müssen wir geduldig sein. Die Veränderung unserer Herzen, das ist ein ganz schwieriges Unterfangen, was wir selber so eigentlich gar nicht hinbekommen. Das muss Gott machen. Geduld, anderes Wort dafür ist Langmut. Deswegen lange, mutig warten, bis Gott ganz plötzlich doch handelt. Aber selbst wenn du keine Geduld hast, wenn du dich nicht mitteilen möchtest, sondern dich in dieser Phase des Unglaubens oder des Zweifelns alleine verbirgst, wenn du keine Offenheit hast, dass Gott irgendwie zu dir reden sollte, trotzdem wird Gott seinen Weg zu dir finden. Er hat dich gemacht, er kennt dein Herz, er weiß doch, wie er dich erreicht. Wenn er durch seinen Sohn Jesus sagt oder uns ermutigt, wer sucht, der wird finden. Wer sucht, der wird finden. Wie viel mehr wird Gott selbst, wenn er sich auf die Suche nach uns macht, einen Weg finden zu unseren Herzen. Ich möchte gleich für uns beten. Genau dafür, wenn wir Zweifel haben, wenn wir neu in unseren Zweifeln von Gott gefunden werden müssen. Ich möchte für uns beten, so wie ich seit einiger Zeit für einen meiner längsten Freunde bete. Wir haben vergangene Woche telefoniert und er hat große Zweifel. Und zwar ist vergangenen Monat seine junge Mutter gestorben. Sie war Anfang 50 und sie hatte lange Zeit mit Krebs gelitten. Und er erzählte mir davon, sie hat ihn alleine erzogen, er war ihr einziges Kind. Sie waren vom Alter auch gar nicht so weit auseinander, weil sie ihn so jung bekommen hat. Sie könnten irgendwie Geschwister sein vom Aussehen, aber auch ihre Beziehung war so eng. Sie hat immer alles für ihn gegeben und er hatte diesen Lebenstraum, ich will einmal ihr auch alles zurückgeben. Er arbeitete jetzt schon so dafür, dass sie eines Tages nie mehr arbeiten muss. So ein Lebenstraum, wie manche Söhne ihn so haben gegenüber ihrer Mutter. Aber es kam alles anders. Sie litt so sehr an dem Krebs und kämpfte gegen an, aber letztlich verstarb sie jetzt. Und er fragt mich auch, Philipp, wieso haben wir doch immer diese Lieder gesungen zu Gott? Du bist gut, du bist gut. Du bist der gute himmlische Vater, der seine Kinder liebt. Und letztlich meine Mutter, die doch auch ein Kind Gottes war, die so sehr an ihn glaubte, warum ist sie so früh gestorben und warum musste sie auch noch so leiden dabei? Und ich hörte ihm nur berührt zu und ich kann nur für ihn beten. Das ist etwas, was ich nicht wegargumentieren will und kann. Es ist etwas, wo Gott selber ihm eine Antwort geben muss, wo Gott selber ihn begegnen muss, wo Gott selber ihn in seinen Zweifeln begegnen muss. Und das ist das, was wir auch in der Geschichte, in der Bibel sehen, wie Thomas mit seinen Fragen und Zweifeln nicht alleine gelassen wurde, sondern Thomas hatte eine weitere Chance bekommen. Nachdem er der Ungläubige genannt wird, sein Leben lang, der Zweifler, nein, 8 Tage, nachdem er dieses Treffen verpasste, ich will jetzt gar nicht pastoral hier auf den FOMO-Knopf drücken und sagen, Leute, verpasst die Gemeindeversammlung nicht, da kann viel passieren. Aber er verpasste dieses Treffen, wo alle anderen anwesend waren und Jesus kam. Was macht Jesus? Die Tür ist wieder verschlossen, sie verstecken sich wieder ängstlich. Diesmal ist Thomas dabei. Und Jesus erscheint wieder auf wunderbare Weise durch verschlossene Türen, tritt in ihre Mitte, sagt wieder, Shalom, Friede sei mit euch. Und zuallererst kehrt er sich Thomas zu und er sagt, Thomas, komm zu mir, berühre mit deinem Finger meine Hand, berühre meine Seite. Und Thomas macht es und Thomas bekennt die berühmten Worte, mein Herr, mein Gott. Aus seinem Unglauben wurde ein Glaube, durch eine Begegnung mit Gott, weil Jesus selber ihn fand in seinen Zweifeln. Und wenn wir jetzt gemeinsam beten, möchte ich uns einen Moment geben, wo alle einfach mal ihre Augen schließen und sich auch vorstellen, wie kann es aussehen, wenn Jesus dir begegnet. Schließt gerne mal eure Augen. Ich frage einfach auch mal in die Runde, weil die Augen eh geschlossen sind, wer so ein Handzeichen geben möchte, wer gerade echt mit Zweifeln zu kämpfen hat, wem es schwerfällt zu glauben, in dem einen oder anderen Bereich. Heb gerne mal deine Hand. Danke euch. Stellt euch Jesus vor. Wie begegnet er euch? Wie schaut er dich an? Und ich bete, Jesus, finde uns erneut da, wo wir sind, mit unseren Zweifeln. Hilf unseren Unglauben. Schenk uns Neuglauben. Schenk uns neu deinen Blick auf unser Leben, auf diese Welt. Wie sehr du uns doch liebst und wie du alles in deiner Hand hältst. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.